Jeweils zum Fest aber pflegte der Statthalter dem Volk einen Gefangenen freizugeben, nach ihrer Wahl. Sie hatten damals aber einen berüchtigten Gefangenen namens Barabbas. Als sie nun versammelt waren, sagte Pilatus zu ihnen: Wen soll ich euch freigeben, Barabbas oder Jesus, den sogenannten Messias? Er wusste nämlich, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Als er nun auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau sagen: Lass die Hände von diesem Gerechten, denn seinetwegen habe ich heute im Traum viel gelitten. Die hohen Priester und die Ältesten aber überredeten die Leute, um Barabbas zu bitten, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der Statthalter nun fragte sie: Welchen von beiden soll ich euch freigeben? Sie sagten: Barabbas. Da sagte Pilatus zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus machen, dem sogenannten Messias? Sie alle sagten: Gekreuzigt soll er werden. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch lauter: Gekreuzigt soll er werden. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, vielmehr die Unruhe wuchs, nahm er Wasser, wusch sich vor den Augen des Volkes die Hände und sagte: Ich bin unschuldig an diesem Blut. Seht ihr zu. Und das ganze Volk entgegnete: Sein Blut über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas frei, Jesus aber ließ er auspeitschen und lieferte ihn aus zur Kreuzigung. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit ins Prätorium und versammelten ihn, um ihn herum die ganze Kohorte. Und sie zogen ihn aus, legten ihm einen purpurroten Mantel um und flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand. Und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn: Sei gegrüßt, König der Juden. Und spuckten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn aufs Haupt. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus, zogen ihm seine Kleider wieder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen.
Singen zusammen dieses Lied, Danos Obscurité, viermal Deutsch, Französisch, Deutsch, Französisch, Deutsch. Liebe Gemeinde, das Kreuz ist also ein Symbol vom christlichen Glauben. Und mit uns zusammen haben uns daran gewöhnt. Viele tragen es als Schmuck um den Hals. Oder oft steht an Wegkreuzungen ein Kreuz oder auf einem Gipfel von einem Berg. Was am Anfang schon angedeutet, habt ihr gewusst, dass die ersten Christinnen und Christen über Generationen hinweg sich dagegen gesträubt haben, das Kreuz als Glaubenssymbol wirklich zu verwenden. Ihnen sind zwei andere Symbole viel lieber gesehen. Und ein paar von euch kennen die heute noch. Das eine ist der Fisch, griechisch Ischthys, und die Anfangsbuchstaben passen wunderbar zu Jesus Christus, Theou Hyos Soter, Jesus Christus, Sohn Gottes und Retter. Das ist ein Bild aus der Calixtus-Katakombe in Rom, was immer wieder mal ein Fisch hat, das Zeichen, durch den wir uns versammeln, da sind wir. Das ist das eine. Und dann ist ein anderes Symbol gegeben, und zwar die Anfangsbuchstaben vom Namen von, also Christus, auch das ein Bild von dort. Es sieht aus wie ein P und ein X, ist aber ein X und ein R oder ein Chi griechisch und ein Rho Christus, also die ersten beiden Buchstaben, Chi und R. Und das sehen wir heute noch an gewissen Orten, das ist das Zeichen von Christus. Und das Kreuz, die Bedeutung des Kreuzes war immer klar gewesen, schon damals. Aber die Darstellung war mir sehr zurückhaltend gewesen. Und zwar aus dem Grund, im Römischen Reich hat es noch Kreuzigungen gegeben. Man hat die noch gesehen im Alltag. Und das Zeichen von der gänzlichen Verachtung vom menschlichen Leben oder auch das Zeichen von einer ganz brutalen Niederlage hat damals ein bisschen Hemmungen ausgelöst gehabt, das als Symbol zu verwenden. Es geht also im Kreuz um Verachtung und Niederlage. Ich weiss nicht, wie ihr umgeht mit Niederlagen im Leben. Die Young Boys Fans werden sich auch langsam gewöhnen an Niederlagen, gell, im Fußball. Das ist ja nicht so tragisch. Also in der Regel, gell, ich bin es leider gewöhnt als Fan von einem anderen Verein. Aber im Ernst, Niederlagen, die mehr kosten. Wie es zum Beispiel war während der Schulzeit, möchte ich mich erinnern, wo ihr zum ersten Mal so eine richtig schlechte Note bekommen habt. Ein blanker Zweier oder ein Einser. Das macht schon etwas mit einem. Oder wo ihr zum ersten Mal unsterblich verliebt gewesen seid, euren Schatz die Liebe aber nicht erwidert hat. Dann denkst du, oh, die hat mich gar nicht gern. Oder der, das ist auch eine Niederlage. Oder wenn ihr vielleicht berufliche Ziele nicht erreicht habt, ein Brand ist genommen worden in einem Job. Oder vielleicht sind sie sogar entlassen worden und ein Brand ist an eure Stelle gekommen. Das sind auch so Niederlagen, die viele von euch oder von uns kennen. Vielleicht seid ihr schon mal vor einem Bezirksgericht gesehen und denkt, ich bin im Recht, das kommt gut, aber der Richter hat sich gegen euch entschieden. Mit den Buße zahlen. Auch eine Niederlage. Nur ein paar Beispiele von Niederlagen im Leben, die es geben kann. Und die sind ja ganz schlecht für Selbstwertgefühl, gell? Wie reagieren wir also auf Niederlagen? Zum einen kann man mit Selbstzweifel, sogar mit Selbstverachtung reagieren, weil wir denken, ich bin halt einfach nicht gut genug. Nicht attraktiv genug oder nicht gebildet genug oder einfach nicht gut genug. Oder man kann reagieren mit Verachtung gegenüber den anderen, die anderen, die uns so ungerecht behandelt haben. Ich hatte schon recht gehabt, aber die anderen, die sind so böse und ungerecht. Das Kreuz und zur Jesu Zeit ist es völlig klar gewesen, ich sage es nochmal, steht für die tiefste und konsequenteste Verachtung von einem Menschen. Der Mensch, der laut Bibel eigentlich das Ebenbild ist von Gott und eine Würde hat. Da geht es aber um Verachtung. Und zwar aus folgendem Grund, bei den römischen Kreuzigungen damals, der Zeit von Jesus, ist ein Hauptziel da drin gelegen, dass der Kreuzigte eben entwürdigt wird. Kreuze gegangen haben, wie manche andere Todesstrafen damals nicht im Geheimen stattgefunden. Andere Todesstrafen schon, haben wir gemacht, weg von der Öffentlichkeit, die sind nicht gesehen worden. Kreuzigungen waren sichtbar gewesen. Nach einer Geißelung und nach einem Spott, den wir auch gehört haben in der Lesung, wo man mit dem Verurteilten getrieben hat, sind Kreuzigungen vollzogen worden an der Ausfallstrasse der grossen Stadt, dort wo alle vorbeikommen sind. Außerhalb der Stadt als Zeichen, dass der Verurteilte nicht mehr zur Gesellschaft gehört, nicht mehr zu den Bürgern, wo so in den Schutz von einer Stadt wohnen, in einer Gemeinschaft inne. Wenn du gekreuzigt wirst außerhalb, du gehörst nicht mehr dazu zu den anderen. Gekreuzigte haben sich zum Sterben nicht einmal können hinlegen. Das ist eigentlich das Normalste, gell? Wenn jemand stirbt in der Regel, man liegt. Man darf abliegen und zur Ruhe kommen. Einer, der gekreuzigt ist, kann das nicht. Er kann nicht ablecken. Und wenn sie endlich gestorben sind, die Kreuzigten nach Stunden, am ist das Tag gegangen, sind sie nicht beerdigt worden, sondern oft noch sehr lang gehangen gelassen worden, bis sie verwest gewesen sind oder auch von Aasgeier zersetzt. Sie haben keine Ruhe sollen finden im Schoß der Erde. Sogar die Mutter Erde war die Schade für solche, die gekreuzigt werden nach dem damaligen Denken. Also sogar die Heimat im Boden ist ihnen verwehrt worden. Ich merke, da kommt derart viel Menschenverachtung zum Vorschein, dass römische Staatsbürger, die haben nicht dürfen gekreuzigt werden. Denn sogar wenn ein römischer Staatsbürger zum Tod verurteilt worden wäre, also so verachtend und so brutal, das kann man den Römern nicht zumuten. Kein römischer Staatsbürger darf gekreuzigt werden, das ist zu brutal, zu verachtend gewesen. Ausländer aus römischer Sicht, wie der Jesus, denen hat man das schon antun können. Die sind ja viel weniger wert gewesen, mehr verachtet. Vor all dem, was wir wissen aus dem Neuen Testament, ist Jesus dem Tod am Kreuz entgegengegangen, in vollem Bewusstsein, was der Tod bedeutet. Das heisst, im Matthäus-Evangelium, hört zu, hat Jesus einmal gesagt, bevor er Richtung Jerusalem gegangen ist. Wir gehen nach Jerusalem, dort wird der Menschensohn nach dem Willen Gottes an die führenden Priester und die Gesetzeslehrer ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen, wenn sie ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und ans Kreuz nageln. Doch am dritten Tag wird er vom Tod auferweckt werden. Also da kommt der Spott wieder vor. Wir haben es vorher gehört, die Soldaten haben ihn verspottet. Das war normal. Eine Kreuzung, den muss man fast verspotten. Der ist so nicht wert im damaligen Denken. Wir Christinnen und Christen glauben, dass Jesus für uns gestorben ist. Und durch den Glauben an ihn haben wir Anteil an seinem Sterben, aber auch an der Auferstehung der Toten. Und alles, was uns trennt von Gott, nimmt er auf sich in seinem Tod. Und wir werden einmal auferstehen, dank ihm, weil Menschen, die zu Christus gehören, die werden auch wieder auferstehen, mit ihm und dank ihm. Die Frage ist aber doch noch, warum ist Jesus nicht ein anderer oder ein frühzeitiger Tod gestorben? Das wäre ja schlimm genug gewesen, oder? Ein frühes Sterben. Warum hat Gott, wo er in Jesus gelebt hat, sich im besten Mannesalter ausgerechnet der menschenverachtendsten Todesart hingegeben? Es hat ja weniger Schlimme gegeben. Warum gerade die Schlimmste? Eine Antwort finden wir, wenn wir genau anschauen, wie es den Jüngerinnen und Jüngern damals gegangen ist. Ich gebe euch keine abstrakte Antwort. Ich will mal nachskizzieren, was die erlebt haben. Spannend ist, die Ersten, so ich jetzt vorausgreifen für Ostern, Die ersten, die Zeugen von der Auferstehung geworden sind, sind bekanntlich Frauen gewesen. Frauen haben damals in ihrer patriarchalen Gesellschaft tagtäglich erlebt, was Verachtung bedeutet aufgrund von ihrem Geschlecht. Das war ein Teil, der stark verachtet war. Vor Gericht hat eine Stimme von einer Frau nichts gezählt. Also Verachtung spielt dort eine Rolle. Männer sind weniger verachtet worden oder degradiert. Und Gott sagt, gerade die, einen Teil von Verachtung kennen, den Männer nicht kennen, gerade die sind würdig, als allererste zu erfahren, dass Christus auferstanden ist. Das ist kein Zufall. Das ist eine Umkehrung von marginalisierten und verachteten Menschen. Jesus hat die Verachtung überwunden, indem er sich der Frauen als Erste gezeigt hat nach der Auferstehung. Andere, die männlichen Anhänger von Jesus, sind nach der Kreuzigung zurückgegangen, nach Galiläa die meisten, in ihren bisherigen Beruf. Sie sind frustriert gewesen, das sind Belächelte gewesen, das sind Versager gewesen. Das sind Männer gewesen, die sich echte Selbstvorwürfe gemacht haben. Wie haben wir so doof können sein und dem nachfolgen? Das war ein Fehler gewesen, haben sie gedacht. Jetzt gehen wir mal zurück, sind wieder Fischer oder etwas anderes. Und dann heisst es, auf einmal sei Jesus, der Auferstandene, wieder unter ihnen gewesen. Er hat mit ihnen gegessen gehabt, wie er es früher gemacht hat. Er hat zusammen sein mit ihnen genossen gehabt, ohne irgendeinen Vorwurf zu erheben, warum sie nicht an seine Auferstehung geglaubt haben. Das heisst, sie haben erlebt gehabt, dass er sie aufgesucht hat, ihnen nachgegangen ist, obwohl sie ihn fallen gelassen haben. Es hat auch wieder eine Umkehrung von dem, was man erwarten konnte. Er hätte können sagen, ja, die haben es nicht gecheckt, das sind Feiglinge. Er hat an ihnen vorbeigeschaut, er geht ihnen nach. Er hat Achtung behalten von seinen Jüngern, obwohl sie versagt haben. Der Petrus, wir wissen es, er hat ihn verleugnet und ausgerechnet ihm hat er die Verantwortung für die entstehende neue Kirche wieder in die Hände gegeben. Er hätte ihn auch verachten der Petrus, und sagen, oh, er ist recht versagt. Er hat den Auftrag erneuert, du kannst das. Der Apostel Paulus schließlich ausgerechnet er, der aus lauter Verachtung und Hass Christen hat töten lassen, er hat Erfahrung gemacht, dass er, und er sagt, der ungeeignetste von allen, von Gott zum geeignetsten Verkünder vom Evangelium, von der Liebe von Gott gemacht wird. Also der das verachtet sie von Christen, lebt, Christen in den Tod bringt. Gott dort kehrt Jesus wieder mal um und sagt, genau den brauche ich. Der ist würdig, der ist geeignet, um meine Botschaft in die Welt zu bringen. Der springende Punkt ist in dem Fall der, oder einer von den springenden Punkten, Jesus hat das, wofür es heute steht, die Verachtung und der Spott, hat er überwunden. Was immer wir ein Kreuz sehen, geht es eigentlich darum, dass Jesus alles das, was ein Kreuz dafür steht, überwunden hat. Und im Glauben haben wir Anteil an deren Erlösung von Verachtung, an deren Erlösung von Selbstzweifel, von Hass, wo einem so einmal greift. Wir haben Anteil an der Erlösung von allen Schuld, wo daraus entsteht, wenn wir Hass verbreiten, wenn wir selber verachtend sind, Gott gegenüber, die anderen gegenüber, von dem sind wir erlöst, dürfen wir erlöst sein. Und die Erlösung überwindet sogar den Tod und führt ins ewige Leben, sagt Jesus. Es gibt ein ganz schönes Symbol, schau das einmal an. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo das her ist. Unten ist das Kreuz und oben ist das Chi und Ro. Und die sind zusammen verbunden. So im Sinn von Christus überwindet all das Verachtende, wo am Kreuz unten zum Ausdruck kommt. Ich finde es ein ganz schönes Symbol. Sie gehören zusammen. Man könnte denken, das Kreuz geht oben weiter. Und die beiden Figuren unten, einen ist ein bisschen verzweifelt, der andere schaut offen zu deren Erlösung, Überwindung von dem Dunkeln vom Kreuz. Und auch die beiden Vögel dort schauen offen. ein ganz schönes Symbol, das zusammenbringt. Die Überwindung vom Kreuz. Aber das Kreuz ist trotzdem wesentlich für das Christentum. Ich möchte zum Schluss ein Beispiel geben, wie das kann in einem Leben aussehen von jemandem, die Überwindung vom Dunklen, von Selbstzweifel oder auch Verachtung dank Christus. Viele von euch kennen den Henry Nouwen. Der Henry Nouwen war Professor in den USA, Karriere hat er gemacht. Und er hat eines Tages den Karriereweg verloren und hat den wenig prestigeträchtigen Weg von einem Seelsorger im Heim von Menschen mit Beeinträchtigungen gewählt. Und er berichtet von einem jungen Mann, der Bill heisst. Und der Bill hatte eine schwere Krankheit hinter sich. Der Bill hat fast keine Ahnung gehabt, was Liebe und Freundschaft bedeuten. Er war seit Kindesbeinen an in dem Heim, wo der Henry Nouwen Seelsorger war. Der Bill hat Verachtung sehr gut gekannt. Also Eltern, die finden, mit dem das Kind, kümmern wir uns nicht um das. Da ist viel Verachtung drin. Vielleicht auch eine Not, man weiß es nicht. Aber es ist eine Ablehnung da. Der Bill hat seit Kindheit keine Ahnung gehabt, was Liebe und Freundschaft bedeuten. Und seine Vergangenheit sei so leidvoll und traurig gewesen, dass er beschlossen hat, ich vergesse meine Vergangenheit. Und der Henry Nouwen schreibt, im Laufe von 25 Jahren, in denen der Bill in diesem Heim gewohnt hat, sei er mehr und mehr ein anderer geworden. Und es hat damit angefangen, dass der Bill hat wollen, dass er den Henry Nouwen auf seiner Vortragsreise begleiten würde. Und der Henry Nouwen hat gefunden, das ist keine so gute Idee, das ist eher so ein bisschen nicht so effizient, oder? Und so kommt das gut, wenn der Bill mitkommt. Anyway, der Bill ist mitgekommen und auf der Reise ist er immer wie mehr aufgeblüht, weil der Bill das Gefühl hatte, er macht etwas ganz Wichtiges. Nämlich im Henry Nouwen das Gefühl gegeben, dass der nicht allein ist. Und der Henry Nouwen hat das auch verschätzt. Und der Bill hat gewusst, ich mache etwas ganz Wichtiges, braucht mich. Der war ja ganz allein. Und der Henry Nouwen ist wie aufgeblüht, wow, der ist dabei. Dann schreibt er, unterwegs auf diesen Reisen hat der Bill Freundschaften geschlossen, sogar Beziehungen zu einer Familie entwickelt, die er an den Feiertagen und an den Wochenenden besucht hat. Er hat auch von Schreinern und mit der Zeit den Mut gefunden, sich an die eine oder andere leidvolle Erfahrung von seiner Kindheit zu erinnern. Zum Beispiel, dass seine Eltern nicht für ihn haben können sorgen. Und dann hat er angefangen, ein sogenanntes Lebensalbum zu basteln. So ein Lebensalbum hat er Brief reingeklebt, den man ihm geschrieben hat, oder Fotos, die man mit ihm gemacht hat, Zeitungsausschnitt von Sachen und Reisen, wenn er dabei war, oder selber gemalt die Bilder, die man ihm geschenkt hat, und all das hat er eingeklebt in so ein Album rein. Und dann, wo das Album mal fertig war, voll war, ist der Zeitpunkt gekommen, dass sie in ihrer Gemeinschaft, wo sie gewohnt haben, das Album unter Bill gefeiert haben. Sie sind alle in die Kapelle reingekommen und sie haben dafür gebetet, dass das Album im Bill möge helfen, dass viele Menschen, ihm zu zeigen, dass viele Menschen ihn gern haben und dass viele Menschen ihn einen sympathischen jungen Mann ihn als das verstehen, was das Leben kann meistern kann. Bill ist vorne gesessen, das Album hat er in die Luft gehabt, die Leute haben es gesehen. Er sei ihm Tränen runtergelaufen, weil er hat allen sein Leben gezeigt hat, für das er hat dankbar sein konnte. Das ist mein Leben, das den Leuten gezeigt hat. Und ich bin dankbar für das. Früher noch hat er seine Vergangenheit verachtet. Es war ein Schmerz und jetzt hat er es zeigen. Dank Menschen, die ihm Würde gegeben haben, die ihn geehrt haben, die in ihn investiert haben, ihn mitgenommen haben auf Reisen, es daheim gegeben haben, die haben das gefühlt gehabt, sein Leben, das vorher so leer und dunkel und verachtet war. Seit dem Moment an, wo sie es gefeiert haben, der Bill und das Album, hat er das Album auf alle Reisen mitgenommen und allen Menschen gezeigt als Zeichen, dass er sich nicht muss schämen von sich selber, sondern dass er, der Bill, auch eine Gabe für andere Menschen kann sein. Seine Vergangenheit, darum habe ich es erzählt, die Vergangenheit von Bill, die ist nicht ausgelöscht gewesen, sie ist erlöst worden. Und das Dunkel hat keine Macht mehr gehabt, ihn klein zu machen oder ihn dazu zu bringen, sich selber zu verachten. Und das ist ein Beispiel dafür, wie Erlösung, das, was damals am Kreuz passiert ist, die Überwindung von Verachtung, wie die heute noch passieren kann. Dank Christus, dank dem Heiligen Geist, dank Menschen, die sich von dem erfüllen wie das heute noch Kreise ziehen kann und Menschen gut tun und Leben verändern. Überwindung im Sinn von Jesus, ein neues Leben kann so entstehen. Wie beim Bill und hoffentlich bei ganz vielen anderen auch noch. Ich wünsche uns allen, dass wir es immer wieder erleben, die Überwindung von allem Dunkel, das wir haben, sei es durch Glaubensgeschwister, sei es durch Christus direkt, der uns Würde gibt, eine Liebe, ein Neuanfang, der stärker ist als all das, was wir denken, oh, da habe ich das Gesicht verloren, da bin ich nicht mehr brauchbar, dort habe ich versagt. Bei Christus ist die Umkehr möglich. Bei den Jüngern ist es so gewesen, bei dem Bill ist es so gewesen und bei ganz vielen anderen Menschen auch. Und ich hoffe, wir dürfen das erleben, immer wieder, und Karfreitag soll uns an das erinnern und Ostern auch.